Reich und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute zum dritten Mal 2. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 1 bis 12 lesen. 2. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 12. Euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Seht ihr nicht mehr daran, dass ich euch dieses sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, der jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Soweit das Wort Gottes heute Morgen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wie gesagt, bereits in 2 Predigten sind wir auf den eben gelesenen Abschnitt eingegangen, also doch bitte verhältnismäßig ausführlich. Und tatsächlich ist das, was wir hier in diesen 12 Versen lesen, einmal abgesehen von dem Buch der Offenbarung, eines der ausführlichsten Abschnitte, in denen es um das prophetische Wort geht. In denen es um die Zeit bis zur Wiederkunft Christi geht und dann, in der es unmittelbar um das geht, was vor der Wiederkunft Christi sein wird. Und der Grund, warum wir hier sehr sauber, wenn man so will, sehr behutsam lesen müssen, ist einerseits, dass heute natürlich recht viel über die Endzeit spekuliert wird, gerade auch in evangelikalen Kreisen. Und das ist nicht immer frei von Sensationslüsternheit. Andererseits aber dieses Thema vielleicht gerade deswegen in manchen anderen Gemeinden umschifft wird. Nun wollen wir uns darum bemühen, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Und da gilt es genau hinzuschauen und manchmal sich auch nur ein Wort, einen Begriff genau anzuschauen. Das taten wir letztes Mal. Letztes Mal sind wir eigentlich nur auf 2 Begriffe eingegangen, nämlich einmal auf den Begriff des Abfalls, was ist damit gemeint, und dann auf das, was hier gesagt ist über den Menschen der Sünde, über den Menschen der Gesetzlosigkeit. Und wir schauten uns genau an, was über diesen ausgesagt ist. Auch heute Morgen kommen wir nicht darum herum, genauer auf einen Begriff einzugehen, nämlich auf den Begriff, den wir in Vers 6 und in Vers 7 lesen, nämlich den Begriff des Aufhaltenden. Was ist damit gemeint? Schwerpunktmäßig wollen wir uns heute mit den Versen 6 bis 12, also mit der zweiten Hälfte des gelesenen Abschnittes, beschäftigen. Eines wird deutlich aus diesen Versen hier, aus Vers 6 und Vers 7. Es gibt, so sagt der Apostel, etwas oder jemanden, der den Gesetzlosen in seinem Wirken aufhält, hindert, bremst. Und Frage, wer oder was ist dieses, das den Gesetzlosen, wir vermuteten letztes Mal, dass das wahrscheinlich der Antichrist ist, aufhalten wird. Nun, wir kommen auf diese Frage im zweiten Teil der Wortverkündigung zurück. Zunächst aber wollen wir einmal einen Gesamtüberblick bekommen über die Aussagen in diesen sechs Versen. Und das Erste, worauf wir einmal achten sollten, das ist in Vers 6 dieses kleine Wörtchen. Kann gut sein, dass wir es zunächst einmal überlesen haben, nämlich dieses Wörtchen jetzt oder nun, je nachdem, wie es übersetzt ist. Manche haben auch dieses Wörtchen ganz einfach verstanden als ein Verbindungswort im Sinne von und nun. Es hat dann etwa den Sinn, dass man von einem Thema eben nun zum nächsten Thema kommt und das ist dann so eine Art Verbindungs-, wenn man so will, Füllwort. In manchen anderen ihrer Übersetzungen wird dieses Wort so verstanden, dass dadurch das Wort Wissen präzisiert wird. Etwa in meiner Elberfelder Übersetzung heißt es, und jetzt wisset ihr, was zurückhält. Nun, der Sinn ist dann, dass die thessalonichensischen Christen jetzt wissen, was das oder was der Aufhaltende ist, nämlich nachdem ihnen das Paulus gesagt hatte, als er bei ihnen war. In anderen Übersetzungen, etwa in der Übersetzung, in der ich das jetzt vorgelesen habe, in der Schlachter 2000, ist dieses jetzt auf etwas anderes bezogen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, nämlich auf dieses Wort zurückhalten bzw. aufhalten. Und ihr wisset, was jetzt zurückhält. Es wird also damit das Wort zurückhalten oder aufhalten präzisiert. Und dann wird hier zum Ausdruck gebracht, dass das Zurückhaltende, das Aufhaltende jetzt, also in der gegenwärtigen Zeit, bereits wirksam ist. Es ist gegenwärtig in Kraft. Ich halte diese letztere Bedeutung übrigens für die zutreffende. Das Aufhaltende, es ist jetzt wirksam. Während der Apostel Paulus diesen Brief schreibt, während die Thessalonicher diesen Brief lesen, und von daher gibt es zu diesem Jetzt einen Spannungsbogen hin zu dem Vers 8, wo wir dann das Wörtchen dann lesen. Jetzt ist noch etwas da, das den Gesetzlosen aufhält, dann aber wird der Gesetzlose geoffenbart werden, nämlich dann, wenn diese aufhaltende Macht zu ihrem Ende kommt. Und auf ein zweites möchte ich Sie gleich zu Beginn hinweisen, nämlich auf den Artikel, den das Wort aufhaltende bzw. zurückhaltende hat. Das sind nämlich, das fällt auf, zwei unterschiedliche Artikel. In Vers 6 ist es sächlich gebraucht, also das aufhaltende, und dann in Vers 7 wird plötzlich von der Aufhaltende gesprochen, also als ob es sich um eine Person handelt. Steckt hier, was will der Apostel damit sagen, dass hier hinter einem Abstraktum noch eine Person steht? Nun warten wir noch einen Augenblick mit der Antwort. Aber was auch immer dieses Aufhaltende ist, Es hat die Aufgabe, den Mann der Gesetzlosigkeit zu bremsen, sodass dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, dieser Mensch der Sünde noch nicht geoffenbart wird. Denn das ist eben das Wunderbare, was wir auch in diesem Abschnitt lesen. Auch dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, auch dieser Mensch der Sünde, er steht unter der Kontrolle Gottes. Er muss zu seiner Zeit geoffenbart werden, nämlich dann, wenn Gott es will. Auch dieses Biest, es steht unter der Kontrolle Gottes. Es wird erst dann geoffenbart, wenn Gott das will. Und dann in den nächsten Versen, in den Versen 8 bis 12, da wird über das Wirken des Gesetzlosen gesprochen. Aber halt, nein, so ist es gar nicht. Bevor über das Wirken dieses Gesetzlosen gesprochen wird, wird uns zunächst etwas anderes gesagt, nämlich in Vers 8, nämlich die Vernichtung dieses Menschen der Gesetzlosigkeit, dieses Gesetzlosen. Erst im Licht dieses Endes wird uns dann berichtet, wie der Gesetzlose aktiv ist. Ja, das Ende dieses Menschen der Gesetzlosigkeit, es wird uns sogar zweifach geschildert. Einmal wird gesagt, der Herr Jesus wird diesen Gesetzlosen durch den Hauch seines Mundes verzehren. Und dann heißt es, er wird ihn vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ich war gerade das Letztere. Das scheint doch so viel auszusagen wie, im Grunde braucht der Herr überhaupt nichts zu tun. Er braucht nur zu erscheinen und dann ist der Antichrist, dann ist der Gesetzlose vernichtet. So schnell geht das dann mit diesem Wesen, das sich erhöht, als ob es ein Gott ist. Der Herr, er wird vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Der Glanz seines Erscheinens, seiner Ankunft, wird dafür sorgen, dass dadurch bereits das gesamte antichristliche System vernichtet wird. Er wird vernichtet, von dem es in Offenbarung 13 einmal heißt, dass er nach der Wirksamkeit des Satans kommt, mit der Macht des Satans kommt. Aber wie wirkt nun dieser Gesetzlose? Was sagt uns dieses zweite Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefes darüber aus? Nun, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass ich am vergangenen Sonntag nicht oder kaum auf diesen Vers 4 eingegangen bin, ihn nur am Rande ganz kurz erwähnt habe. Aber hier steht eine Aussage, auf die wir noch einmal eingehen müssen, nämlich die Frage, was meint der Apostel, wenn er hier sagt, dass der Gesetzlose seinen Sitz in den Tempel nehmen wird, in dem Tempel nehmen wird. Auch diese Aussage ist unterschiedlich und durchaus auch kontrovers verstanden worden. Nicht wenige Christen meinen aus dieser Aussage des Apostels folgern zu sollen, dass in Jerusalem noch einmal der Tempel aufgebaut wird, möglicherweise an der Stelle, an der im Augenblick der Felsendom, der islamische Felsendom, steht, der muss dann logischerweise vorher zerstört oder vernichtet werden. Und dann wird noch einmal der Tempel gebaut, in den sich dann der Antichrist bzw. der Sohn der Gesetzlosigkeit hineinsetzen wird. Nun, ich kann von dieser Stelle allein hier in der 2. Thessalonicher 2 diese Auslegung nicht kategorisch bestreiten, aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass der Apostel Paulus hier ausdrücklich, geradezu akzentuiert, nicht einfach von dem Tempel spricht, sondern von dem Tempel Gottes. Und nun schauen wir uns einmal das gesamte Neue Testament an. Ja, tatsächlich, als Jesus 12 Jahre alt war, da sprach er noch von dem Tempel als von dem Haus meines Vaters, in dem ich sein muss. Aber dann, bereits am Ende seines Wirkens. Wir lesen es in Matthäus 23 und dann Matthäus 24. Da spricht Jesus schon, wenn er über den Tempel spricht, davon, dass euch euer Haus öde gelassen wird. Man könnte einmal, so interessant unter diesem Aspekt, was wird über den Tempel in Jerusalem gesagt? Das war ja das Zentralheiligtum der Juden. Etwa im Matthäusevangelium, unter diesem Aspekt mal das Matthäusevangelium lesen. Oder denken wir auch an den Hebräerbrief, wir sind ihn ja sehr intensiv erst kürzlich durchgegangen. Was da über den Tempel an Abwertung gesprochen wird, kann dann hier der Apostel Paulus mit dem Tempel Gottes wirklich einen vermutlich dann auch zukünftigen Tempel in Jerusalem meinen, in dem dann wieder ganz offensichtlich auch Schlachtopfer dargebracht werden? Eines ist auf jeden Fall klar. Wenn der Apostel Paulus die Formulierung Tempel Gottes sonst verwendet, dann meint er damit immer die Gemeinde Gottes. So spricht er etwa in Epheser Kapitel 2, Vers 21 davon, dass die Gemeinde in ihrer Ganzheit zu einem heiligen Tempel im Herrn wächst. Oder nehmen wir eine andere Stelle, 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16, wo der Apostel fragt, fast etwas rhetorisch fragt, wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, ihr Gemeinde, und der Geist Gottes in euch wohnt? Ihr seid der Tempel Gottes. Oder noch einmal in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 16, wo Paulus auch fast rhetorisch fragt, welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel Gottes, des lebendigen Gottes. Von daher liegt es zumindest nicht weniger nahe, hier daran zu denken, dass der Gesetzlose sich in der Gemeinde Gottes breit machen wird. So wie sich heute schon ungläubige, abgefallene, moderne Pastoren oder Theologen in ihr breit machen und, sagen wir es ruhig, ihr Unwesen treiben, um sie zu verführen. Aber dann gibt es auch noch einen dritten Vorschlag, wie man das auslegen kann, wie man diesen Vers 4 hier verstehen sollte. Ich möchte Ihnen diese Auslegung auch nicht vorenthalten. Und dann legt man diese Aussage folgendermaßen aus. Man sagt, Paulus schreibt hier den Thessalonichern über zukünftige Ereignisse und Paulus berichtet nun so davon, dass es die Christen auch im ersten Jahrhundert verstehen können. Und der Apostel will hier eines rüberbringen, nämlich dass sich dieser Mensch einmal, wie es dann in Vers 4 am Schluss heißt, Gott als Gott verehren lassen wird. Jetzt die Frage, wie kann man das am besten anschaulich machen? Wie kann man das deutlich machen, dass die Thessalonicher wirklich kapieren, was das meint, dass sich hier ein Wesen wie Gott verehren lässt? Nun, normalerweise lässt sich Gott wird Gott im Tempel verehrt. Und wenn sich nun eben ein Mensch als Gott verehren lässt, dann kann man das am besten veranschaulichen an dem Bild, dass er sich in den Tempel setzt. Stellt euch das mal vor. Hier wird sich jemand selbst vergöttlichen, selbst zu einem Gott machen. Tendiere zu der zweiten Auslegung, aber ich halte die dritte auch nicht für völlig ausgeschlossen. Dies umso mehr nicht, als es damals tatsächlich einen römischen Kaiser gab, nämlich den Kaiser Caligula, der eine Zeit lang beabsichtigte, um die Juden zu ärgern, sich in den Tempel zu setzen, aber dann doch von vielem daran gehindert wurde. Es kann sein, dass der Apostel darauf anspielt. Das weiß ich nicht. Aber nun weiter, wie wirkt dieser Gesetzlose? Halten wir von Vers 4 fest, wie auch immer wir diesen Begriff des Tempelgottes verstehen. Es geht um eins, dieses Wesen will sich selbst vergöttlichen. Das ist das Ziel. Aber noch mehr. Und dazu lesen wir sehr genau Vers 9. Hier wird uns das weitere Wirken dieses Tieres, dieses Gesetzlosen geschildert. Das heißt hier, er wird auftreten nach der Wirksamkeit des Satans in aller Macht und Zeichen und Wundern der Lüge. Er wird also übernatürliche, magische Kräfte haben. Lieben, bei der Vorbereitung dieser Predigt dachte ich, ist es nicht eigentlich ironisch, dass wenn wir heute an die Feinde des Christentums, an die Feinde der biblischen Lehre denken, dann denken wir wohl zunächst an die Materialisten, die uns erklären, ich glaube nur das, was ich sehe, und weil ich Gott nicht sehe, deswegen glaube ich nicht an ihn. Oder wir denken an die Evolutionisten, die uns von daher dann sagen, am Anfang stand der Urknall, ohne uns zu verraten, was denn da geknallt haben soll, wenn der Anfang der Urknall war, also woher denn das kam, was da geknallt haben soll. Also kurzum, wir denken bei den Feinden des Christentums an die, die Gott verneinen. Aber das ist nicht diese Weise, wie dieser Mensch der Sünde auftreten wird. Er wird seinen Dienst mit übernatürlichen Machterweisungen durch Zeichen und Wunder untermauern. Mit aller Macht, heißt es hier. Überlesen wir das nicht. Er wird jedes zur Verfügung stehende Wunder einsetzen, um seinen Anspruch auf Vergöttlichung aufzurichten, zu etablieren und abzusichern. Und wenn es hier heißt, er kommt mit den Wundern und Zeichen der Lüge, dann ist damit nicht gemeint, dass die Wunder keine sind, dass man sie also durchschaut, wie ein Trick, sondern dass es Wunder sind, die aus der Lüge geboren sind und hinführen zur Lüge. Geschickt getarnt. Ich erinnere Sie noch einmal an das, was wir eben gerade lasen in Offenbarung Kapitel 13. Da wird von einem anderen oder einem zweiten Tier gesprochen. Und das hat nur ein Ziel, dass das erste Tier angebetet wird, eben göttliche Verehrung genießt. Und es wird dazu gesagt, dass dieses zweite Tier große Zeichen tut. Und dann wird ein Zeichen gleichsam herausgenommen, um zu illustrieren, worum es geht, was das für Zeichen sind. Und dann heißt es, Offenbarung 13, Vers 13, dass es selbst Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen lässt vor den Menschen. Nicht wahr? Feuer vom Himmel herabkommen lässt vor den Menschen. An was denken wir denn da? Und da denken wir an das Ereignis von Elia, als Elia auf dem Karmel stand mit den Baalspriestern. Damals war dieses Zeichen ein Beweis dafür, wer Gott ist. Das wird hier in einer Verlogenheit gebraucht, gegen Gott, um die Menschen zu verführen. Machen wir uns auf einiges hier gefasst, auch an Verführung. Der Teufel kommt nicht und sagt, guten Tag, ich bin der Teufel, ich will euch jetzt mal verführen. Er kommt geschickter. Er kommt verlogener. Dieses Zeichen, das einmal zur Zeit des Elia dafür da war, um zu beweisen, wer Gott ist, gegen die dämonischen und satanischen Priester, diese Baalspriester. Genau dieses Zeichen wird jetzt eingesetzt, um zu zeigen, guck mal, wer ich bin. Von den Wundern der Lüge die Rede ist, dann meint das nicht, dass das Wunder sind, die sich bei näherem Hinsehen als keine Wunder erweisen, sondern es sind in geistlicher Hinsicht Wunder der Lüge. Dieser Mann, er tritt sehr religiös auf. Und er wird durch seine Religiosität alles dran setzen, um die Menschen zu verführen. Und diese Verführung, sie wird ihm auch gelingen. Sie wird ihm gelingen bei denen, und das steht eben im Gegensatz zu Lüge, bei denen, die die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen. Ich weiß, es ist ein Unterschied. zwischen Wissen um die Wahrheit und Liebe zur Wahrheit. Es geht hier nicht um ein unbeteiligtes zur Kenntnis nehmen der Wahrheit, so nach dem Motto, naja, da haben wir es wieder mal gehört. Das trennt nicht die Heiligen von den Unheiligen. Das trennt nicht die Nachfolger Jesu von denen, die andere nachfolgen. Sondern dass die einen die Liebe zur Wahrheit haben und die anderen nicht. Die einen, die wollen wissen, Herr, was sagst du in deinem Wort? Herr, was willst du? Die dann auch ihre Bibel lesen, wie wir es eben gerade auch von den Kindern gehört haben. Bitte bedenken wir auch Vers 11. Deshalb, aus diesem Grund, nämlich weil sie die Wahrheit nicht angenommen haben, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, deswegen sendet ihnen Gott einen Geist des Irrwahns, dass sie der Lüge nicht glauben. Übrigens, bitte, lesen Sie hier auch sehr genau, Vers 11 steht im Präsens, in der Gegenwart. Das ist nicht irgendwann später mal. Das passiert schon jetzt. Und ich gestehe Ihnen, ich bin manchmal erschrocken. Hat man mit Männern zusammen studiert, Theologie. Auch an einem guten, an einer guten Ausbildungsstätte. Dann trifft man sie nach einigen Jahren. Und man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Dann sieht man sie noch einige Jahre später und dann merkt man, wie schnell sie und wie weit sie abgedriftet sind. Sie haben es einmal gewusst, aber dann? Sie haben die Lüge zur Wahrheit, die Liebe zur Wahrheit haben sie abgelehnt. Und sie sind dann in die Lüge immer mehr hineingerutscht, in einen Geist des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Dann scheint plötzlich die Lüge sehr attraktiv für sie zu sein. Warum muss man alles immer so eng sehen? Ist doch gar nicht gesagt, oder? Aus diesem Grund, so heißt es hier, ist Gott dabei, so kann man übersetzen. Diesen Leuten, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, einen Geist des Irrwahns, Wahnideen zu senden. Dass sie sich in Wahnideen, in einen Wahn hineinsteigern und das für ungemein richtig halten oder vernünftig. Der allmächtige Gott, er gebraucht das Böse, um so die Sünde und den Unglauben dieser Menschen zu bestrafen. Ähnliches lesen wir schon in Römer Kapitel 1. Auch dort sagt uns Gott, dass er die Sünde der Menschen nimmt, um die Menschen zu bestrafen. Nicht? Diese Menschen, sie hielten es erstens nicht für gut, Gott in Erkenntnis zu haben. Und Abfall von Gott führt hin zu einem Absinken in Unmoralität. Namentlich auf sexuellem Gebiet, sagt Paulus in Römer 1. Und dann nimmt Gott diese Sünde der Menschen als Gericht und sagt, gut, dann fällt voll hinein. Dann können sie gar nicht mehr anders. Entsprechend ist es auch hier. Nicht erstens haben diese Leute die Liebe zur Wahrheit abgelehnt. Sie lässt sich unbequem. Zweitens straft Gott diese Menschen dann. Er sendet ihnen einen Geist des Irrwahns. Sie fangen an, der Lüge zu glauben. Und drittens gibt Gott sie dann noch dahin der Vergeltung, dass sie hineinrasen immer mehr und sich immer mehr hineinsteigern. Sie lehnen die Wahrheit ab. Sie weisen die Wahrheit zurück. Zweitens, sie lieben die Lüge. Und drittens, sie werden für beides noch bestraft. Man könnte ja meinen, und so wird es ja auch hin und wieder dargestellt, dass in dieser Welt Gott und Satan gegeneinander kämpfen und dann wissen wir Christen, aha, am Ende, dann wird Gott siegen. Das, was wir hier lesen, ist etwas differenzierter. Das, was wir hier lesen, ist, dass das Böse, das Satan und das der Mensch hervorbringen, den Zielen Gottes dient. Diese Mächte meinen, dass sie gegen Gott handeln. Und Gott gebraucht das am Ende, bis zum Ende, sodass sie dann feststellen müssen, dass alle ihre Pläne, alle ihre Handlungen nur zu ihrem eigenen Untergang und zum Sieg Christi geführt haben. Was kann das auch für ein Trost sein? Dass das, was vermeintlich ein Sieg Satans ist, sich einmal im Licht der Ewigkeit als eine große, gewaltige Niederlage Satans erweisen wird. Im Licht der Ewigkeit, das sehen wir jetzt noch nicht. Aber vielleicht können wir das einmal anhand der wohl größten Niederlage Satans uns vor Augen führen, nämlich seine Niederlage am Kreuz auf Golgatha. Ich lese dazu einen Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Da heißt ab Vers 6, die Verse 6 bis 9. Dort schreibt der Apostel: Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die alle vergehen werden, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Menschen dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Aber sie hatten es nicht verstanden. Sie hatten es nicht erkannt. Dann heißt es weiter, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das darfst du wissen, wenn du den Herrn liebst, dass all das, was scheinbare Siege des Satans sind, sich schlussendlich als seine Niederlagen erweisen. Aber kommen wir nun noch einmal zu der Frage zurück, die wir am Anfang der Predigt stellten. Was ist dieses Aufhaltende, das diesen Menschen der Sünde, diesen Menschen der Gesetzlosigkeit zurückhält, zügelt, aufhält? Nun gibt es hier tatsächlich eine große Anzahl von Überlegungen und ich möchte vielleicht nur die wichtigsten hier nennen, jedenfalls die, die am häufigsten mir begegnet sind. So gibt es einige, die da meinen, dass mit dem Aufhalten hier das Proklamieren, das Verkündigen des Evangeliums gemeint sei. Der Einfluss des Evangeliums, so sagt man in dieser Auslegung, begrenze den Einfluss der Gesetzlosigkeit, also ist hier das Aufhaltende eben das Evangelium bzw. die Verkündigung des Evangeliums. Nun, das Problem, das ich jedenfalls mit dieser Auslegung habe, ist, dass es dann einmal eine Zeit vor der Wiederkunft Christi geben wird, in der das Evangelium nicht proklamiert wird, in der die Verkündigung des Evangeliums, wie es hier heißt, aus dem Weg ist. Und ich wüsste nicht, an welche Zeit hier zu denken ist. Andere meinen, und diese Ansicht geht in etwa in die gleiche Richtung wie diese erste Möglichkeit, sie ist nur etwas anders akzentuiert, dass hier an den Heiligen Geist zu denken ist. Es gehe hier um den Dienst des Heiligen Geistes in dieser Welt. Und er, der Heilige Geist, widersteht dem Menschen der Gesetzlosigkeit. Er hält den Gesetzlosen auf. Aber auch mit dieser Auslegung habe ich zwei Probleme. Erstens, würde der Apostel Paulus wirklich im Blick auf den Heiligen Geist so despektierlich sprechen von, dass er aus dem Wege ist, wie es hier in Vers 7 heißt? Ist das naheliegend? Und dann, wenn er das meint, warum sagt er es nicht? Sehr deutlich. Außerdem meine ich, dass gegen diese Auslegung eben das Gleiche einzuwenden ist, wie gegen die erste Auslegung. Nämlich, es müsste dann die Voraussetzung wäre ja, dass es eine Zeit gibt, in der der Heilige Geist nicht auf dieser Erde wirkt. Selbst wenn man an eine Wiederkunft, an eine Entrückung vor der Trübsalzeit glaubt, ist das eben wenig wahrscheinlich, denn bitte auch nach dieser Auslegung, jedenfalls in der Trübsalzeit, soll es ja Menschen geben, die auch dort zum Glauben kommen. Etwa die 144.000. Und sollte das ohne den Heiligen Geist geschehen? Ich möchte mich hier in meiner Auslegung an das anschließen, was bereits in der frühen Kirche gelehrt worden ist. Und man sagte hier, dass das Aufhaltende die staatliche Rechtsordnung ist. Die Tradition, der Anstand. So schützte etwa der römische Staat, nicht etwa weil er das tat, aber weil er eine gewisse Rechtsauffassung immer noch hatte, die Christen vor den jüdischen Verfolgern. Namentlich in Thessaloniki war das so. Das würde etwa auch erklären, warum Paulus hier so unklar, so undeutlich, was zu verborgen spricht. Warum er nicht klar sagt, nun, er will einfach die römische Obrigkeit, falls sie diesen Brief in die Finger bekommt, nicht provozieren mit der Aussage, dass sie auch einmal aus dem Wege ist. Andererseits sagt Paulus deutlich, ihr Thessalonicher, ihr wisst, worüber wir sprechen. Denn ich habe es euch gesagt, ihr wisst es. Wenn sich dann aber die politische Ordnung einmal überhöhen wird, eben indem sie sich selbst vergöttlichen wird, dann ist sie selbst, dann beseitigt sie sich und bahnt sozusagen die Menschen der Gesetzlosigkeit den Bahn, die Bahn den Weg. Dann ist die Funktion, die die politische Ordnung in dieser Welt hat, aus dem Weg geschafft. Und dann wird schlussendlich der Gesetzlose ungebremst emporkommen. Heute wird die Gesetzlosigkeit noch eingedämmt. Durch staatliche Ordnungen, durch gesellschaftliche Konventionen, dass es immer noch ein gewisses Bewusstsein davon gibt, eben was sich nicht gehört. Durch Erziehung, durch Traditionen. Aber, so sagt der Apostel, einmal ist das vorbei. Und von daher ist vielleicht auch erklärbar, warum, falls es der Antichrist ist, der Antichrist hier in diesem Abschnitt Mensch der Gesetzlosigkeit oder der Gesetzlose genannt wird. Eben, weil er sich über alles überhöht, was normalerweise auch in einer staatlichen Ordnung gilt. Meine Brüder und meine Schwestern, die Predigten über diesen Abschnitt, über die Verse 1 bis 12 von 2. Thessalonicher 2, die waren nicht leicht. Und ich hoffe, ich habe nicht mehr Verwirrung gebracht und vielleicht etwas mehr Klarheit. Aber deswegen lassen Sie mich zum Abschluss noch eines sagen. Der Zweck, warum wir uns überhaupt mit dieser Zeit beschäftigen sollten, ist nicht Sensationalismus, ist nicht, um uns dadurch interessant zu machen, sondern es geht darum, dass unser Blick auf den Herrn wieder geschärft wird, dass wir wieder eine Hoffnung darauf bekommen, dass der Herr wiederkommen wird. Und wie sagt es einmal Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 3, wer diese Hoffnung zu ihm hat, der reinigt sich selbst. Wenn ich die Hoffnung hat, ihn Christus zu sehen, der reinigt sich selbst. Reinigt auch von der Gefahr, die Liebe zur Wahrheit zu verachten, zu vernachlässigen, weich zu werden. Möge der Herr gnädig sein und uns davor bewahren, dass wir die Liebe zur Wahrheit festhalten. Amen.